Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2025. Mein Name ist Markus Roslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, hallo Leute.
Wow, laute Ansage. Wir begrüßen euch im Jahr 2025 und zwar mit der Folge 20, die Pyramidensaga von Offenbarung 23. Aber wir gehen erstmal in die Titelmelodie.
Das heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung. Kultur und Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
So, da sind wir wieder. Und zwar fangen wir einfach ganz geflissentlich an mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, damit wir entspannt reinkommen. Wir haben die Folge 20, wir haben 25 Kapitel und vollgepackte 76 Minuten.
Es ist doch auch kein Zufall, oder? Dass wir jetzt das Jahr 2025 haben, wir haben 25 Kapitel.
Das könnte sein. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht, aber wir haben das so nicht ausgerichtet. Oder willst du uns das unterstellen?
Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich meine ja auch wegen der Geschichtsträchtigkeit des Datums. Heute ist der 21.01. 21 plus 1 sind ja schon 22 und das sind ja auch schon wieder fast 23.
Einem Sinn, dann sind es ja
23. Ja gut, aber wir lassen das jetzt mal beiseite, das kleiner Scherz zum Einstieg im neuen Jahr. Herzlich willkommen zurück.
Genau. Die Folge ist von 2011 ursprünglich und beginnt mit einem Vorwort. Und dann passiert etwas, was bisher eigentlich in diesen ganzen Folgen noch nie passiert ist. Nolo liest. Also es wird eine Geschichte in die, ich weiß jetzt nicht, ob wir so einzeln auf die Geschichte eingehen, ja, aber.
Sapperlot, die kann lesen.
Die genau, Nolo. Die kann lesen, die Nolo.
Und, macht sie übrigens toll, nebenbei gesagt nochmal genau. Kompliment, weil die eine ganz tolle Stimme.
Marie Bierscheid,
sehr gut gelesen. Sehr, sehr schön. Ich nehme mir jetzt seit 20 Folgen vor, mir mal ein Bild aufzurufen zu der Stimme. Ich habe es irgendwie immer noch nicht gemacht.
Okay.
Mache ich vielleicht bei Gelegenheit.
Machen wir zur nächsten Folge, zeige ich dir eins. Und Nolo liest diese Geschichte und die Geschichte heißt Die Tochter des Visiers. Und es passiert in dieser Folge so, dass immer mal wieder reingelesen wird und sich die Geschichte so ein bisschen an die Originalhandlung anlehnt.
Ja, also
weiträumig, sehr weiträumig.
Genau, also wir befinden uns nur mal ganz kurz den Einstieg, wer das Ganze jetzt nicht kennt und noch nicht gehört hat. Die Stimmung wird sehr, sehr fix, sehr gut aufgebaut, sodass man merkt, wir befinden uns jetzt zumindest irgendwo im Orientalischen und natürlich ist die Tochter des Visiers eine Geschichte aus der Sammlung von Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ich möchte jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich alle kenne, möchte aber in Anspruch nehmen, dass ich die Tochter des Visiers kenne und die eigentlich de facto ein bisschen anders abläuft, aber hier mag jetzt dichterische Freiheit geschenkt sein.
Man muss dazu sagen, kurze Erklärung nochmal zur Scheherazade. Ich glaube, wir hatten sie in einer anderen Folge schon mal erklärt, weil Nolo so genannt wurde.
Ja, genau.
Die Scheherazade war also
als sie in Paris waren von dem.
Ah, stimmt, genau. Ja. Es ist eine Tochter, Haremsdame, die quasi nicht mehr auf dem günstigsten Stand war und ihrem Herrscher versprach, wenn sie ihm immer eine Geschichte erzählt und sie ihn unterhält, durfte sie einen Tag weiterleben. Und jetzt könnte man sich die traurige Tausend und eine Nacht, jetzt könnte man sich das traurige Resümee schon denken. Aber wenn ihr Tausend und eine Geschichte eingefallen sind, ist das auch respektabel.
Ja, und man muss das ja im Kontext sehen. Wenn sie jetzt irgendwo zu Zeiten des Persischen Reiches bereits 84 Jahre alt war, dann sind 1001 Nacht schon eine ganze Menge.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil Haremsdamen für mich immer jung und hübsch sind, aber das könnte sein. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um einen Sultan, der zwei Söhne hatte und die Tochter, um die es da geht, ist die den Spitznamen anmutige Dattelpalme, den ich im Übrigen nicht schmeichelhaft finde.
Das ist ja schön, dass das nicht nur mir so ging. Anmutige Dattelpalme.
Ja,
das ist hier so wie weiß ich nicht hier, wie krächzende Bären oder sowas. Ja. Das ist nicht so schön. Man hat direkt ein Bild vor sich.
Genau, ich hatte ihn nicht als schmeichelhaft irgendwie empfunden. Und diese beiden Söhne streiten sich, wer denn die Tochter nun zur Frau bekommen soll. Und beide Söhne sind da im Zwist. Und im Streit behauptet einer der beiden, dass er, und jetzt kommt's, die Wonnen der lieblichen Dattelpalme schon genossen habe.
Richtig.
Wir werden es nicht aufklären, aber ihr werdet alle eure Fantasie spielen lassen. Und der Sultan glaubt dies und lässt den Sohn hinrichten. Ist natürlich.
Weil es ein gottesfürchtiger Sultan ist. Nehmen wir ein äußerst gottesfürchtiger Sultan, der, wie wurde er doch gleich genannt? Zupackender Falke?
Ja. Also ist schon interessant, wie mit welcher Leichtigkeit mal eben so ein Sohn da weggemeuchelt wird.
Da hat der Falke mal zugepackt, würde ich sagen. Ja, Gott sieht halt alles. Ne? Also gut, wir sind natürlich hier in der Geschichte angelandet und das ziemte sich für die damalige Zeit nicht. Und ich denke, das ist geschichtlich betrachtet auch nicht so ganz unwahr.
Also gut, wollen wir es nicht zu weit ausführen. Also jedenfalls kommt in dieser Geschichte dann ING dazu und spricht Nolo natürlich mit Scheherazade an und fragt sie, warum sie denn so gewalttätige Geschichten erzähle. Und darauf geht sie jetzt nicht so weit ein, weil es kommt eine Überblendung und man ist dann plötzlich in der Handlung drin. Man ist
genau, es wird vorher nochmal geklärt, wo befinden wir uns. Wir befinden uns in Kairo, Ägypten. Ja. Und ihn teilt mit, und das ist dann sozusagen der Zug in den eigentlichen Handlungsplot. T-Rex sei auch da und er hat aber auch eine traurige Nachricht, ich denke, das war doch hier schon, oder?
Genau, ja.
Genau, denn er erzählt ihr, was wir vorher natürlich noch gar nicht geahnt hatten, dass der so eine massiv tragende Rolle spielt. Er erzählt ihr nämlich, dass Leo gestorben ist. Wir erinnern uns, der nach außen stehende Punk, der bei der Versuch der Rettung von seinem Schützlingskind Annie, die wiederum schwanger war und nicht von irgendwelchen rassistischen Ärzten geopfert werden sollte und zerstückelt, da ums Leben gekommen ist. Und Nolo ist erstaunlich betroffen. Ne? Also sie hat offensichtlich ganz schön doll an ihm gehangen. Aber weiter werden wir darüber auch nicht aufgeklärt.
Genau, kurz noch angemerkt, Leo kennen wir aus der Gesundheitskartenfolge und aus der Kasper-Hauser-Folge. Guter Einsatz dieser Figur, wie ich finde. Ich habe diese Verbindung nicht ganz so rauslesen können, aber ich glaube, man musste die Figur Leo so ein bisschen beschweren, weil man ja Annie dabei hatte. Man musste ihr jetzt so ein bisschen Zusatzbedeutung geben. Ich habe sie in den Folgen
richtig.
Nicht
ich denk,
so.
Ich denke aber, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, weil was hier in dieser Folge, ich greife dem schon mal ein ganz kleines bisschen vorweg, ne? Also diese Folge ist ein bisschen anders aufgebaut als andere, denn es wird als Rahmen, wird immer Nolos Geschichte, Stückchen und Häppchen, Salamischeibchenweise fortgeführt und dann sozusagen mehr oder weniger dazu passender Handlungsstränge aus dem eigentlichen Storyplot. Und wir haben jetzt gerade hier darüber gelesen, oder sie hat gerade was davon erzählt, von zwei Söhnen des Sultans, und der eine hat sich da ein bisschen zu weit rausgewagt und hat dafür mit dem Leben bezahlt, während der andere, und gleichzeitig wird quasi von ihnen kurz danach erzählt, ja, und Georg und Leo haben sich ja noch kennengelernt, sie konnten gerade noch Freude werden. So der eine, du weißt ja, wie es ist, der konnte sich immer nicht zurückhalten und hat immer das gesagt, was er nicht sagen sollte, nur ist er tot. Das heißt, auch hier ist, glaube ich, gleich die erste kleine, hier soll so eine kleine Analogie gezogen werden, was vielleicht den Zuschauern so ein bisschen oder den Zuhörer zum Rätseln animieren soll. Wer weiß.
Vielleicht, wenn es so gewollt war, ein ganz gutes Element. Und man, es wird noch erwähnt, dass T-Rex in Kairo sei, weil man Annie, das Straßenkind, beschützen und verstecken wollte. Und dann geht es über in den Vorspann. Und es gibt ja immer wieder das kleine Element, wo man sich fragt, die Wahrheit ist, und was ist sie diesmal? Diesmal ist sie da unsterblich.
Die verborgenen Wahrheiten, den verbogenen, oh Gott. Entschuldigung, bitte.
Wir sollten
vielleicht doch mal die Outtakes machen. Ja. Mhm. Den verborgenen Wahrheiten wird Unsterblichkeit verliehen. So wird es diesmal. Ich musste nämlich dreimal hören, weil es extrem undeutlich gesprochen ist. Oder in der Musik so ein bisschen untergeht. Deswegen wollte ich das nochmal betonen. Ihr braucht es nicht dreimal hören. Das ist der Satz.
Genau. So, und dann kommen wir weiter.
Die verbogenen Wahrheiten.
Nach dem Vorspann kommen wir und Nolo liest mal wieder. Und das Erste, was ich mich da gefragt habe, was meine Notiz hier sagt, ist: Wem liest sie eigentlich vor? Also es gibt kein hörbares Publikum.
Oder? Das ist eine witzige Geschichte, ne? Also aber durchaus gibt es ein hörbares und sogar greifbares Publikum, denn wir hören ihr ja zu. Ist ein ganz witziger Gedanke, oder?
Der ist gut, aber man fragt sich ja, wenn so, es hört sich ja an, als würde sie in einem Raum sitzen und lesen. Und da wäre in meinem Kopf so von der Vorstellung ein Publikum vonnöten gewesen.
Ich hatte, also als erstes hatte ich so ein Bild vor mir von so einer Bande kleinen Kindern, die da auf Kissen auf dem Boden im Halbkreis sitzt und zuhört. Aber diese Kinder
wären sehr still.
Die wären extrem still, ja.
Und wir wissen alle, das gibt es nicht. Und ja, jedenfalls liest sie da weiter vor und dann liest sie eine Geschichte und diese Geschichte handelt von einem Prinzen. Seht uns nach, dass wir diese relativ langen Passagen nicht immer ausführen. Ihr sollt was zum Hören haben und wir haben uns natürlich auf die Handlung rund um T-Rex und die restlichen Leute ein bisschen konzentriert. Tom aus der Tupac-Folge, Georg und Annie, also T-Rex und Annie, sind auf dem Marktplatz in Kairo und man bezeichnet das als Herz von Kairo und an einem koptischen Kloster wird an die Tür geklopft. Wir erklären das gleich noch ein bisschen. Der Partner öffnet und lässt sie ein und die Kopten sind eine christliche Abspaltung und sie glauben an die Vollkommenheit als vollkommene Gottheit fungiert da Jesus. Das ist ein bisschen anders.
Es ist ein bisschen anders. Ich würde auch gar nicht so tief einsteigen wollen, weil das doch ein großes Risiko bietet, dass man da irgendwas Falsches erzählt. Ja. Denn es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, es gilt als eine der orthodoxen Glaubensrichtungen.
Genau, und es gibt eine koptische Sprache, das habe ich noch.
Genau, hat seinen Ursprung tatsächlich irgendwo in der Gegend des Nils, wahrscheinlich im heutigen Ägypten. Es gibt heute noch so ein paar Gemeinden, die so ein bisschen links und rechts so, Entschuldigung, natürlich östlich und westlich verstreut sind. Nördlich wäre blöd, weil da ist Wasser. Aber genau, das ist eine etwas speziellere Glaubensgemeinschaft, die sich als christlich sieht und die auch als christlich deutlich klar gewertet werden kann, aber bei denen läuft eben das eine oder andere ein bisschen anders.
Genau. Wenn wir so etwas sagen, es läuft anders, dann versucht bitte nicht aus irgendwelchen Tönen irgendeine Wertung, weil wir machen dazu keine Wertung.
Gar keine. Ich bin noch nie in einer koptischen Gemeinde gewesen. Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Das ist reines Halbwissen. Genau. Also deswegen möchten wir da gar nichts werten. Ich finde es aber allerdings tatsächlich immer mal wieder interessant, wie viele gerade beim Christentum, wie viele orthodoxe und abgespaltene Untergruppen es eigentlich davon gibt, von denen man eigentlich nie spricht. Ja, ich finde es durchaus einfach nur interessant.
Genau, es gibt halt selten das und Christentum zum Beispiel. Also es gibt da schon immer Verwandlungen. Ja, und man ist jedenfalls dort in diesem Kloster und der Pater führt sie in diesen sehr geschichtsbeladenen Räumen herum. Und eine Sache fand ich ein bisschen komisch. Er fragt Annie, ob sie ihren Sohn Samuel nennen würde. Das fühlte sich für mich, jetzt ist das Hörspiel von 2011, vielleicht würden wir es heute anders sehen. Ich dachte so, ist ja auch ein bisschen übergriffig, da einen Namen ins Spiel zu bringen. Gegenüber einer schwangeren
Frau. Es geht ja um die Geschichte, die er ihr erzählt von der heiligen Anna, die wiederum den Propheten Samuel geboren hat, der ja wiederum ihr Sohn ist. Also versucht sie da vielleicht in die richtige Richtung zu leiten. Das Interessante ist, was ich finde dabei, auch hier möchten wir natürlich keine Namenswertung vornehmen, aber so ein junges Mädchen halb von der Straße nennt sich Annie und der schlägt ihr vor, nenn doch deinen Sohn Samuel. Und sie war eigentlich ganz angetan von der Idee, da hätte man eher sowas wie Jack gedacht oder sowas, aber das ist vielleicht ein persönlicher Eindruck. Samuel, eigentlich ein cooler Name, kann man ja. Sam sagen, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich fand es auch ganz gut, aber ich fand den Vorgang so ein bisschen merkwürdig, aber natürlich wollte er auf diese geschichtliche Ebene hinaus. Ja.
Richtig, es passiert allerdings noch was ganz Interessantes anderes, also der Pater, der sich als Bruder Johannes vorstellt, Johannes der Täufer schlägt Namen vor, übrigens auch eine ganz witzige, also das ist alles hier schon ein bisschen vielschichtig, ich denke, da hat auch einer drüber nachgedacht, spricht Tom nicht mit seinem Namen Tom, sondern mit dem Namen Kautopates an. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn wir werden hier mal ganz fix an vorige Folgen erinnert. Ich weiß nicht, Markus, hast du das recherchiert? Kautes und Kautopates?
Habe ich nicht.
Nein. Sind zwei Figuren aus dem Mithras-Kult. Und zwar sind es die Begleiter Gottes, die jeweils eine Fackel, die Fackelträger, die ihm den Weg leuchten oder seine Ankunft anzeigen, was auch immer. Und während Kautes seine Fackel schräg nach oben hält, hält Kautopates seine Fackel schräg nach unten. Hier werden so ein gewisses Gegensatz dargestellt und wir werden es vielleicht im Laufe der
Folge... Ist das so christliches, mithräisches Yin-Yang?
Tja, wer weiß. Also auch der Mithras-Kult ist mir jetzt nicht
so geläufig.
Dass so geläufig.
Also, aber wenn du sagst, der eine hält sich schräg nach oben, der andere nach unten, das klingt erklärt, für mich so nach so einer Yin-Yang-Geschichte.
Durchaus denkbar. Also es sind auf jeden Fall, erweckt es den Eindruck zweier Gegensätzlichkeiten, obwohl sie sich doch sehr ähnlich sind. Und jetzt könnt ihr ja am Ende der Folge, werde ich sicherlich noch erwähnen, ich hoffe, ich vergesse es nicht, denn Tom ist ja nun Kautopates, wird von ihm jedenfalls so genannt. Die Frage ist, wo ist eigentlich Kautes geblieben? Weil Georg wird nicht als Kautes oder ähnliches angesprochen.
Ian ja auch nicht.
Ian ist nicht da. Also ihr könnt ja mal bis zum Ende der Folge mal ein bisschen miträtseln, wer könnte es denn wohl sein? Das sei denn, ihr habt sie schon gehört, dann wisst das.
Genau. Und dann folgt ein etwas längerer Part wieder mal. Also hier kommen öfter längere Gesprächsparts vor. Und da in dem nächsten Part wird so ein bisschen über Namen philosophiert und über deren Bedeutungen. Auch da werden wir nicht so ganz einzeln gehen, das könnt ihr euch selber anhören. Aber was man mal rausnimmt, Georgs Name wird mal wieder besprochen, wie so oft. Das haben wir ja relativ häufig, der Drachentöter, da haben wir ja immer wieder. Und hier wird gesagt, dass Namen hätten eine Geschichte und eine Bedeutung. Und Georg sollte ja die Macht haben, die Welt zu verändern. Und Georg fragt sich, wie. Jetzt muss man dazu sagen, jemand, der 500 Milliarden irgendwie abgezweigt hat und sie auch wieder lustig verloren hat, der hat schon einiges in der Welt verändert. Also ich wäre da nicht ganz so bescheiden, wenn ich das könnte. Aber natürlich, Welt verändern ist natürlich ein großes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, gut. Als erstes wird er ja auf den Weg geschickt, die Welt, wie sie wirklich ist, zu erkennen. Und dann natürlich, um sie dann auch zu verändern zu können, da kommen wir natürlich jetzt wieder auf den altbekannten Mechanismus, den Georg auch sofort erwähnt, der Ursprung aller Macht ist das Geld. Und dem widerspricht Pater, soll ich schon Paulus sagen, Johannes, aber was? Und sagt, nein, nein, das ist gar nicht so, sondern wir kommen auch wieder dahin, auch das kennen wir auch aus einer bereits vergangenen Folge, da sagt der Ursprung aller Macht, oder führt Georg so ein bisschen zur Erkenntnis hin, ist das Wort.
Obwohl es da Unterscheidungen gibt, da kommen wir aber auch bald noch hin. Es geht dann um eine Wortbedeutung, die ich auch sehr interessant fand. Er sagt, Bruder Johannes sagt dann, das Wort Gott bedeutet der gute Ordner, also in einer Art Ordnung.
Ordner, nicht der, den man in den Schrank stellt, wo man was drin abheftet, sondern der die Dinge ordnet, versteht sich.
Genau. Und meine Frage ist dann immer so, wenn man auf die Welt blickt, dann immer wieder, ich weiß, da gibt es sehr philosophische Betrachtungen und die werden wir jetzt auch nicht ausdiskutieren können, aber wenn das so ist, macht dann etwas wie eine Figur wie Gott seinen Job gut? Weil haben wir eine geordnete Welt? Also wir haben nicht die Zeit, das auszudiskutieren, aber die Frage steht für mich immer automatisch bei so einer Frage im Raum.
Das kann ich eigentlich nur mit einem ganz klaren und definitiven, das kommt darauf an, beantworten. Nämlich, welchen Maßstab setzt du denn an gut und schlecht? Also damit dran könnten wir uns jetzt schon verlieren, schreibt es uns in die Kommentare, aber seht zu, dass es sich im Maß hält. Natürlich, wenn man sieht, dass so ein großer Ameisenhaufen irgendwie so ein bisschen in geregelten Bahnen läuft, könnte man sagen, ja klar, das ist schon straff organisiert. Also zumindest rennen die nicht nackig durch die Gegend und erschlagen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, mancherorts tut man das, aber das ist jetzt wieder was anderes. Ob es jetzt im Detail gut ist oder nicht, na, wer weiß das schon so.
Ja, aber man kommt in dem Zusammenhang, also wahrscheinlich ein paar Sätze vorher auch, auf die Frage mit dem Geld, was du eben ansprachst, mit der Ursprung aller Macht wäre Geld. Dann könnte man sich auch die Frage stellen, wenn man immer nach Ordnung strebt, ordnet Geld irgendetwas? Da würde ich fast eher ja sagen. Geld ordnet schon Dinge.
Ist das Geld also Gott? Jetzt wird's aber gefährlich, lieber Markus.
Jetzt sind wir auf einer ganz neuen Metaebene.
Ja, also das möchte ich auch für mich nicht unterschreiben wollen.
Ja, die Kernfrage ist ja, Geld ordnet schon etwas, oder? Also nicht Gott. Ich meine jetzt nicht das Gleichnis
ist
zu Gott.
Ja, das ist die Frage. Und ich würde dir eher widersprechen. Geld bringt die Sachen eigentlich erst eher durcheinander. Ne? Also früher, wir machen ganz kurz einen Ausflug so in die archaische Vorgeschichte. Da ist irgendjemand auf die Idee gekommen, an den Strand zu gehen und hat hübsch glänzende Muscheln gesammelt. So. Und jemand anders, der hat aus Holz hat er einen Löffel hergestellt. So, und dann ist der mit den Muscheln gekommen und hat gesagt, Mensch, so einen Löffel, den hätte ich aber gerne, guck mal, kriegst drei glänzende Muscheln da von mir. So, an dieser Stelle ist es aus dem Ruder gelaufen, weil die Muscheln, hier hat jemand sozusagen einen imaginären Gegenwert erfunden. So, da hat jemand aus Holz einen Löffel gemacht, mit dem Löffel, dann kann ich was machen und da kann jemand was in den Mund schaufeln oder die Suppe umrühren. Die Muschel glänzt schön. Also klar gibt es auch welche, mit denen wir sagen, es sind kleine glänzende Muscheln. Ja? Mit denen kann man eigentlich nichts machen. So, die sind einfach nur hübsch. Das ist genauso wie Geld. So, man hat da so quasi einen künstlichen Gegenwert geschaffen. Wäre der angekommen und hätte gesagt, du, ich habe aus Holz eine schöne Gabel gemacht. Ich gebe dir einfach eine Gabel und du gibst mir einen Löffel. Da haben wir doch beide jeder bei. Das wäre clever gewesen. Die Frage ist also, hat die Erfindung des Zahlungsmittels, aka Geldes, da vielleicht doch eher ein bisschen was durcheinander gebracht?
Eigentlich ja nicht, weil das moderne Bankenwesen ja auf was anderem beruht. Also es war ja, in Florenz hat man ja quasi das moderne Bankenkontensystem irgendwann 1400 entwickelt. Und da war es ja so, dass Leute einfach, es war unglaublich gefährlich, Gold durch die Gegend zu fahren. Und dann haben halt Leute per Banksystem versichert, ja, er hat so viel Gold. Und dadurch konnte er an einer anderen Stelle Zahlung durchführen. Ne?
Und das System ist super perfekt ausgebaut worden, wie Lehman bewiesen hat.
Ja.
Also wir können uns darüber arg streiten. Ne? Also in dem Moment, wo ich das könnte auch fast eine eigene Folge draus machen. Also in dem Moment, wo ich
einen kryptischen
und einen nicht existenten Gegenwert aufbaue, damit schaffe ich ja doch immer eine Blase. Ja? Und genauso wie es die Tulpenkrise gab, so hätte es auch irgendwann die Muschelblase platzen können, wer weiß.
So,
vielleicht ist es sogar passiert.
Na, jetzt haben wir ungefähr 2/3 unserer Hörer verloren, weil die denken, die haben zu Lanz und Precht geschaltet. Aber nein, jetzt wir kommen wieder zurück in die Folge.
Wer ist denn wer? Das wüsste ich, hätte ich vorher schon gern geklärt. Nein, Quatsch.
Da ich Markus heiße, wäre ich wohl eher Lanz, glaube ich. Außerdem philosophierst du besser.
Das ist die Erklärung, finde ich zu profan. Leute, kommt zu uns zurück, wir machen weiter mit 23.
Genau. So, genau. Und der Pater sagt den abschließenden Satz, erkenne die Welt, wie sie wirklich ist. Und das finde ich eine ganz gute, einen ganz guten Anker da drin, weil es für Georg ja in seinen Abenteuern oft sehr wild wird und er oft an diesem Punkt ist, wo er wieder in die Geschichte zurückfinden muss. Also diesen Punkt haben wir ja öfter, wo er irgendwelche Vampire findet und wieder zurückkommen muss eigentlich zum Hauptthema, zu seiner Chiffre. Und da hier ist jetzt eigentlich mal so ein wörtlich ausgesprochener Anker, den ich ganz gut gemacht finde. So, jetzt sind wir wieder. Nolo
liest weiter. Absolut, absolut. Das finde ich auch, kann ich auch unterschreiben, ja.
Genau. Nolo liest weiter.
Genau, Nolo liest weiter. Wie gesagt, wir wollen da nicht so weit drauf eingehen. Aber jetzt gerade ganz interessant. Der Prinz wandert also durch die Gegend auf der Suche nach, wonach auch immer. Das habe ich ehrlich gesagt in Nolos Geschichte nicht so ganz verstanden. Wonach sucht er eigentlich? Nach Erlösung? Nach Satisfaktion, wer weiß
das? Genau, also ich glaube eher, er sucht so ein bisschen so ein bisschen Absolution. Also es
klingt. Aber er hat doch eigentlich gar nichts getan, weil das ist ja der andere Bruder, das ist ja der Goldene, der hat ja nichts Böses getan.
Ja, aber man denkt immer so, man hätte jemanden dazu getrieben, glaube ich.
Ist eigentlich auch egal. Ich glaube, diese Geschichte sollte jetzt auch nicht an sich so spannend werden, sondern die sollte immer nur so ein bisschen einleitend in den tatsächlichen Handlungsplan.
Ich denke, wichtiger ist die Geschichte mit dem Schiff.
Genau, jedenfalls hüpft der Prinz durch die Gegend und er trifft auf einen großen Löwen. Aber das ist nämlich doch durchaus interessant. Und er denkt sich, oh Gott, böser, großer Löwe, bitte friss mich nicht, töte mich nicht. Und dann besinnt er sich auf sein Wissen, dass er mal gehört habe, Löwen solle man mit Worten besänftigen. Und so erzählt er ihm seine Geschichte. Und der Löwe ist davon so gerührt, dass er ihn tatsächlich dann noch zu seinem nächsten Ziel führt. Und an dieser Stelle haben wir nämlich eine Sache ganz klar aufgegriffen, nämlich das Wort ist schon auf jeden Fall sehr mächtig. Denn es hat den Löwen davon abgehalten, den Prinzen aufzuessen, sondern hat ihn dazu gebracht, ihn sogar noch zu führen, ihm zu helfen. Also weiter im Text.
Dass Worte mächtig sind, das ist klar, weil da können wir uns alles Mögliche, es wird alles über Worte geregelt.
Ja, Entschuldigung, ich lache jetzt nicht über den Kontext, sondern ich habe jetzt gerade in meinem Skript auf die nächste Zeile. Wir kommen nämlich auf ein Boot. Wir sind im Haupthandlungsstrang sind wir wieder.
Dir ist jetzt aufgefallen, warum ich dich auf ein Boot hingewiesen habe?
Nein, überhaupt nicht, sondern sie befinden sich auf einer Dau. Und Tom erklärt ihm das auch, dass das nämlich eine Felluke ist. Aber ich habe mich verschrieben, denn bei mir steht Felluke, also mit 3 L. Und das war jetzt eine gewisse Situationskomik. Also auf der Felluke einer Dau sind Tom und Georg beisammen und Tom erzählt so ein bisschen was.
Genau, also um nochmal kurz die vier Luke auszuführen, das sind ein- oder zweimastige Schiffe. Die kann man übrigens auch für Touristenfahrten nutzen mittlerweile. Da wird man lustig mit durch die Gegend gefahren.
Das ist was ich jetzt nicht nachgeschaut habe. Genau deswegen bin ich hier nur Programmassistent.
Siehst du? Was ja nicht stimmt. So, auf dieser Fahrt folgt man wieder mal gewissen Zeichen. Auch ein Moment, was wir in den Folgen immer wieder haben, dass man so nach Zeichen sucht und sie auch findet. Und interessant ist immer, welche Gegebenheiten so immer als Zeichen gedeutet werden. Und man sieht Frauen am Ufer. Das ist, wenn Männer durch die Gegend fahren mit dem Boot und suchen nach Frauen am Ufer. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, diese Frauen sind eben nicht, was man in Afrika erwarten würde, schwarz im eigentlichen Sinne. Was bei nordafrikanischen Völkern oft so ist, dass sie nicht im eigentlichen Sinne schwarz sind. Weil sie ja diesen arabischen, persischen Einschlag haben. Und sie entdecken diese Frauen und da wird drüber gesprochen und dann entdeckt man die Lage der Pyramiden, darüber spricht man. Und dann deutet Tom, es gäbe da eine Schnittstelle und landschaftlich gesehen. Und in dieser Landschaft befindet sich das Ankh-Zeichen.
Das Ankh-Zeichen, ja genau, wir kennen es. Es wird übrigens witzigerweise auch koptisches Kreuz genannt. Das ist eigentlich das bekannteste altägyptische Zeichen, Schriftzeichen, Hieroglyphe, die man so kennt. Ja, das ist also, ich würde sagen, es wird auch Henkelkreuz genannt. Denn es ist im Prinzip einfach ein Kreuz, an dem oben noch eine Öse dran ist. Ist ein bisschen wie das heutige Zeichen für Weiblichkeit. Oder wie ein umgedrehter, diese Staatsäpfel, diese.
Der Reichsapfel?
Diese Reichsäpfel, genau. Da gibt es einen Fachbegriff für, mag mir nicht einfallen. Hm. Staatsäpfel.
Der Reichsapfel.
Ich hätte aber Lust auf einen Staatsapfel heute.
Das der Degen oder ein Schild und der Apfel, ne?
Ja.
Also da gab es ja mal so Symbole.
Ja, genau.
Witzigerweise gibt es, um nicht mal ganz zu entschuldigen, weil ich habe zwei Bilder, die ich extra dafür genommen habe. Es gibt ja diese Bildung dieses Henkelkreuzes, was wir kennen, aber es gibt die koptischen Kreuze, die ja dann ins Christliche gehen, die lustigerweise in einer Ausführung, die dieses Henkelkreuz-Unterteil haben, oben diese Öse, wie du sagst, ne? Und dann gibt es eine Ausführung und in dieser Öse ist ein Kreuz drin, was dem eisernen Kreuz
äußerst ähnlich sieht.
Was eine spannende, was jetzt gar keine Deutung, aber es hat, es gibt wieder mal so Symboliken, wo man sieht.
Oh. Das haben wir ja nun ganz, ganz oft in der Geschichte, dass solche Symbole irgendwo mal aus irgendwelchen archaischen Kulturen oder auch aus alten oder auch aus Glaubensrichtungen kommen und auch missbraucht werden. Ja, siehe, also in unserem Land wissen wir ganz genau, wovon wir sprechen. Ich habe im vorletzten Jahr mal einen Kurztrip nach Mazedonien gemacht und habe dort die Ruinen eines alten Klosters gefunden, was komplett mit Hakenkreuzen vollgepflastert war. Ist auch nichts Schlimmes in dieser Zeit gewesen. Ne? Es ist halt eben das, was es damals war und was eben später daraus gemacht wurde. Das Eiserne Kreuz hat wahrscheinlich eine recht ähnliche Symbolgeschichte. Denn das tatsächlich, also es gibt diese Variante, die Markus hier gerade beschrieben hat, mit dem Ankh-Zeichen, wo oben in der Schlaufe dieses, wir nennen es jetzt mal dieses Eiserne Kreuz drin ist.
Nur damit ihr wisst, wie das Bild
ist. Das tatsächliche Kreuz der koptischen Kirche hat aber genau eben diese Form und ist durchzogen im Inneren noch durch wahnsinnig viele kleinere Kreuze. Die genaue Bedeutung, also eigentlich die Bedeutung kenne ich gar nicht, soweit habe ich jetzt nicht recherchiert. Guckt euch das einfach mal an, damit ihr so einen Eindruck davon habt.
Und bei Zeichen, die eine andere Bedeutung hatten, als sie im Nachhinein bekamen, beim Hakenkreuz ist es so, im Großen und Ganzen ist es ein Sonnenkreuz, jedenfalls laut der Altbedeutung. Und in Indien auch gerne als Swastika bezeichnet, weil in indischen Häusern sieht man oft ganz viele davon, weil sie glückbringend gelten, allerdings andersherum.
Ja.
Also es gibt eine Richtungsveränderung. Egal wie, das gibt es halt. Was aber, worauf ich noch, als gesagt wurde, landschaftlich gesehen bildet sich in der Landschaft ein Henkelkreuz ab. Nur zwei Beispiele. Es gibt die Stadt Washington, also in Washington D.C., jetzt durch die Wiederwahl von Donald Trump sehr bekannt geworden, bildet an ihren Hauptpunkten der Gebäude ein Pentagramm, wenn man es verbindet. Liegt daran, dass das Freimaurer es gebaut haben und das durchaus gewollt ist. Und was auch hinzukommt, wie jemals, wenn euch das mal in den Schlosspark Sanssouci treibt, das kann ja passieren hier in Potsdam, dann stellt euch bitte mal vor das Schloss und guckt in den Schlossgarten runter. Wenn ihr in den Schlossgarten vom Schloss aus runter seht, dann guckt ihr in einen Freimaurertempel. Dann könnt ihr alle Symbole eines Freimaurertempels, die große Halle, den Sitz des großen Stuhls, den und so weiter
erkennen.
Also da gibt es diese, und das ist auch nicht ganz aus Zufall passiert, Friedrich der Große war Freimaurer und er wollte es so haben. Also dass sich in der Landschaft irgendwelche Örtlichkeiten abbilden, dafür gibt es Beispiele, das gibt es.
Richtig, soweit erstmal zur Beschreibung des Ankh-Zeichens.
Weiter Ausführung,
Entschuldigung. Tom alias Kautopates erzählt also, dass die landschaftlichen Gegebenheiten dort ein Ankh-Zeichen bildeten. Das ist übrigens tatsächlich ganz interessant dargestellt. Ich habe das aber gar nicht so richtig, also ich habe es versucht, hatte aber aufgrund meiner hauptberuflichen Tätigkeit gar nicht so richtig die Gelegenheit, es noch tiefer zu führen. Aber der Gedanke ist tatsächlich ganz interessant, und zwar er geht vom Nil als senkrechte Trennungslinie aus, der auf dem Kreuz, also auf dem sozusagen auf beiden Seiten östlich das Land der Lebenden, westlich das Land der Toten, denn all die Pyramiden, die Sphinx, die Grabmale und all diese Sachen, die stehen alle auf dem Westufer des Nils und sind sozusagen, ja,
Gräber,
Verzierungen, Machtsymbole der Toten, währenddessen die Paläste und die Regierungssitz und so weiter auf dem östlichen Ufer des Nils sind. Und man würde, wenn man nach oben geht, sieht man das feuchte Delta der Frau und dann irgendwo noch den geraden Fluss des Mannes.
Wir hatten diese Deutung schon. Wir hatten diese Deutung durch in der Paris-Folge von Nolo schon, wo sie ja Georg so angeflirtet hat.
Entschuldigung. Ja, stimmt. Aber also hier war es mir noch ein bisschen feuchter. Also, ja, so von der Beschreibungsweise. Witzigerweise ist mit durch diese Wortwahl ist das eine sehr gewaltige Symbolik, die hier aufgebaut wird, die einen tatsächlich auch irgendwie trifft, ne? Und es ist mir bis jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber es stimmt, ne? Das heißt, all diese Grabstätten sind alle auf dem Westufer des Nils.
Ja. Ja.
Also, das ist irgendwie bei ägyptischer Geschichte irgendwie an mir vorbeigegangen, dass der Nil hier tatsächlich eine Trennungslinie zwischen dem Land der Lebenden und dem Land der Toten markiert. Interessanter Fakt.
Zeitlich wird es jetzt interessant. Wir kommen in ein neues Kapitel. Nolo liest mal wieder ein Stück in der Geschichte. Und dann sind Tom und Georg in Saqqara beim Pharao Unas aus der 5. Dynastie. Nur kurz, um einen Überblick zu kriegen. Es gab 30 Dynastien. Ungefähr mehr als 170 Könige und der Zeitstrahl sind ungefähr 3060 Jahre. Also nur damit man eine Vorstellung hat. Und Georg hat Zweifel an der Größe dieses Pharaos, weil die Pyramide ihm zu klein erscheint. Also sie ist nicht so gewaltig wie die Cheops oder die anderen Pyramiden. Und da habe ich so bei mir gedacht, typisch, am Ende kommt es doch auf die Größe an. Und wir handeln da doch dann immer nach so einen Symboliken. Und dann kommt jemand, Wahid, ein deutschsprachiger Beduine, und da habe ich so bei mir gedacht, das ist ein Zufall. Das ist schön. Also der einzige.
Allerdings auch aus eigener Erfahrung sagen, es gibt solche Zufälle manchmal.
Ja, ja.
Bei mir hat der in Frankreich stattgefunden, aber ja. Sowas gibt's.
So, also jedenfalls taucht der deutschsprachige Beduine auf und sagt, er soll T-Rex herumführen, der entschlüsseln soll, warum das Reich der Pharaonen augenscheinlich einen Rückschritt gemacht hat zu einer gewissen Zeit. Und Beobachter der Geschichte, die jetzt mit uns zusammen schon 20 Folgen wissen, der schlaue Beobachter weiß, Achtung, hier kommt die Chiffre. Jetzt, Obacht, wir sind am Punkt.
Ja, genau.
Wir fragen jetzt, warum wir hier sind.
Vielleicht wird es noch nicht ausgehändigt, aber jetzt fängt es an, um die Wurst zu gehen, ganz genau.
Genau.
Gemeinsam mit Wahid geht man also in die Höhle.
Ohne Tom allerdings.
Ohne Tom. Tom bleibt auf dem Boot.
Ja.
Also der guckt noch Frauen am Strand, weil davon war er äußerst begeistert. Also zeigte er sich,
das kommt doch noch, der Ausspruch kommt doch noch, den ich sehr schön fand. Es kostete mich, wir wissen alle, wer Tom ist.
Ja, ja.
Es kostete mich alle Kraft, nicht der Moor hat seine Schuldigkeit getan, anzubringen. Weil es ist wirklich so deutlich diesmal. Also ja, nee, er kann gehen.
Ja.
Er hat ihn dahin gebracht, so, jetzt ist deine Aufgabe, ist so, tschö.
Ja, hu.
Jetzt kommt er bis dahin, dann darf er nicht mal in die Pyramide.
Ha. Der war da schon drin. Also für mich sieht er eher so, äußert er sich eher so wie, ich weiß eh schon, was da drin ist, macht ihr zwei das mal.
Hm.
Der hatte gerade Besseres zu tun einfach. Also, Aber,
gut.
Kann man so und so empfinden, wer weiß.
Genau.
Also auf jeden Fall sind sie da drin. Und Wahid erzählt so ein bisschen was, weil sie finden, in den Kammern finden sie Schriften an den Wänden. Und Wahid bezeichnet diese Schriften an den Wänden einfach mal ganz folgenschwer als die erste Bibel der Welt. Erzählt so ein bisschen was darüber. Ich weiß gar nicht, wie detailliert wir an dieser Stelle einsteigen wollen. Ich glaube gar nicht zu detailliert. Im Endeffekt kommt er aber darauf zu sprechen, dass die früheren Herrscher, die vorigen, eben nichts dergleichen niedergeschrieben haben. Und wir kommen hier an eine Stelle, die später in der Folge noch sehr tragweit wird, nämlich dass das gesprochene Wort deutlich mächtiger ist als das geschriebene Wort. Ja? Was uns in diesem Moment einfach so ein bisschen den Eindruck vermittelt, alles klar, die vorigen Pharaonen haben ihr Wissen eher so für sich behalten und der hier, der hat es an die Wände gekritzelt. Oder ins Buch geschrieben, nämlich ins Buch der Toten. Das führen wir jetzt wirklich nicht aus. Lest was über das Buch der Toten.
Ja, also es ist interessant, wie man hier drauf eingeht. Man sagt halt, die erste Bibel wurde durch Menschen geschrieben. Und dieses Wissen, was sie hatten, um diese Bibel zu schreiben, dadurch wurden sie für Götter gehalten. Und wenn wir mal mit uns ehrlich sind, sind Leute, nicht für mich und dich vielleicht, aber wenn man jetzt mal so in die Masse der Menschheit reingeht, dann gibt es durchaus Beispiele dafür für Leute, die etwas getan haben, was sie auf so einen sehr hohen Status hebt. Zum Beispiel, wenn man sich Steve Jobs nimmt bei Apple oder eine Taylor Swift, die jetzt so ab nach oben gezogen wird oder, weiß ich nicht, ein Elon Musk, der für eine gewisse Form von Genialität steht, dann haben wir die nicht gleich als gottgleiche Figuren. Aber wenn man mal zurückgeht in eine Zeit, wo Michael Jackson als Musiker sehr verehrt wurde, dann hatte die Hysterie manchmal schon etwas von so einer Art Verehrung eines Gottes.
Ja, absolut.
Oder die Kreischarien der Beatles bei ihren Konzerten. Überleg mal, in welchem Status die da auf der Bühne standen. Für die Menschen, die da waren.
Absolut, absolut. Es gibt da übrigens auch in der Science-Fiction-Literatur und auch ich meine, das auch hier wieder in dem einen oder anderen Hollywood-Streifen mit ein bisschen mehr Tiefgang mal gehört zu haben, ist, dass es einfach nur auf den Standpunkt der Betrachtung ankommt. Ne? Für einen Steinzeitenmenschen wäre ein Telefon reine Magie oder eine Kamera. Das heißt, Magie und Technik schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern dass für den einen Technik ist für den anderen Magie. Und wenn wir hier mal ein klassisches Beispiel haben wollen, dann wäre das Nikola Tesla gewesen. Nikola Tesla hat gezaubert damals. Das war für die Leute nicht erklärbar und es war Magie gleich. Mhm. Es war aber reine Technik. Aus dem heutigen Standpunkt betrachtet wissen wir das. Mhm. Es kommt also auf den Standpunkt des Betrachters an. Das ist natürlich, kann es sein, wenn jetzt zum Beispiel durch Völkerwanderung aus anderen Bereichen Wissen von Menschen mitgebracht wird in wissensärmere Gebiete, dann erscheinen, kann es natürlich dazu führen, dass diese Neuankömmlinge den vor Ort lebenden Menschen gottgleich erscheinen. Und ja, das ist tatsächlich auch der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte hier.
Da geht es noch kurz um einen, ich will es auch nicht so weit ausführen, da geht es noch kurz um den Osiris-Mythos, da geht es um eine kleine Betrugsgeschichte, wo jemand eine Holzkiste gezimmert hat, die lustigerweise nur auf eine Person passte. Und als derjenige so genau in diese Kiste passte, hat man sie geschlossen und hat ihn damit vergraben. Das ist
in den Nil geschmissen, aber
ja,
später dann vergraben.
Genau, so, und aber das streifen wir auch nur. Wir gehen mal kurz ins nächste Kapitel. Wieder kommt ein Part, wo Nolo liest. Und T-Rex verlässt die Pyramide und vor der Pyramide trifft er auf Tom.
Vor der Tyrapide?
Pyramide, es ist schon,
Sag das dreimal hintereinander.
Trifft er auf Tom und von dort aus geht man zur Cheops-Pyramide und man geht bei Sonnenuntergang in die Pyramide und im Inneren wartet ENG auf T-Rex.
Nee, außen schon. der kommt schon außen auf sie zu und geht dann mit T-Rex rein. Und Tom muss wieder draußen bleiben.
Ja, und
vielleicht darf der auch nicht mehr in die Pyramiden. Vielleicht hat der da mal was gemacht. Genau.
Hausverbot in Pyramiden.
Wer weiß das schon genau? Ja, also.
Vielleicht ist der Grabräuber.
Ha! Oder?
Auch nicht so uninteressant, aber das ist jetzt alles gedeutet. Und jedenfalls sagt ING, er wäre sein Führer. Und da habe ich so bei mir gedacht, was der Mann so alles macht. Also, der ist schon schwer beschäftigt.
Ja, also, ja, der hat auch wirklich ein tolles Timing, ne? Und schnell muss der auch sein. Wie irre. Also, der ist mal hier, mal dort. Fast gottgleich, möchte ich sagen.
Fast gottgleich. Nicht so schlecht. Also, jedenfalls, man geht. Ich möchte jetzt darauf nicht eingehen.
Er möchte es wirklich nicht. Aber eigentlich möchte es schon.
Man geht in die Pyramide. Und auch hier wieder der aufmerksame Hörer weiß, jetzt kommen wir in eine Richtung Showdown. Hier wird sich in der Passage wird sich einiges zeigen. Und ja, und man geht in die Pyramide und in die Königskammer. Und da soll T-Rex das größte Rätsel der Menschheit, soll man sagen, lösen. Also er soll es zumindest kennenlernen und irgendwie deuten. Das sehe ich da mehr raus als lösen. Und ING sagt was vorhin zu dem, was Dirk gesagt hat. ING sagt, geschriebenes Wort ist außen, gesprochenes Wort ist innen. Und das hat ein bisschen was, man denkt sofort an den Zusammenhang der Kaspar-Hauser-Folge, nämlich die Narkose, nämlich dass das Sprachliche nach innen sich wirken. Und da wirkte die Stimme auch nach innen. Und Ian zeigt auf eine Inschrift aus Tinte und da dachte ich zuerst so, Tinte.
Also nebenbei gesagt, es gibt viele Inschriften in alten Gebäuden wie in Pyramiden, die sozusagen mit Tinte ausgeführt oder getintet wurden. Mhm. Die meisten davon sind allerdings tatsächlich bewusst angebrachte Fälschungen. Weil viele dieser Materialien und Farbstoffe die Zeit einfach nicht überdauert hätten oder weggezogen wären und die Farbpartikel wären einfach abgetragen und nicht mehr vorhanden. Aber es gibt tatsächlich, gibt es auch gefärbte und sozusagen getintete Inschriften, auch in den Pyramiden. Hier wird auch was drauf gesagt, es gibt nämlich schwarze und es gibt rotbraune Inschriften. Ja, und Ian erklärt das auch so ein bisschen. Ich halte das für relevant, deswegen sage ich es auch. Es wurde hier unter anderem mit Naturkautschuk gearbeitet und es wurde als Farbmittel wurde hier Ruß, also Feuerstellenruß genommen. Und für die rote Farbe wurde Eisenoxid genommen, der aus den örtlichen Gesteinen, aus den geologischen Vorkommen eben erschlossen wurde. Und Ian sagt gleich, na, Georg, und? Wenn die damals damit gearbeitet haben und die haben regelmäßig mal den Stift angefeuchtet und das aufgenommen, was haben wir dann? Ne? Und Georg ist natürlich voll in der Materie drin. Der hat ja die letzten 20 Folgen, hat er gut Revue passieren lassen und sagt, naja, bei dem Ruß, da bildeten sich irgendwann Geschwüre und bei dem Eisenoxid wurden die Leute schlauer.
Also ich glaube ja, dass das T-Rex aus Recherchezwecken an jedem Stift, den er gefunden hat, geleckt hat. Und die Wirkung so natürlich auch, katalogisiert so. Hat. ja, ich fand diese Darstellung sehr stark. Aber,
ist eine Möglichkeit, ja.
Nein, aber wir wollen es auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber manchmal sind die Wissenschaftler.
Die Rückschlüsse sind, also ich war kurz versucht, bei Amazon zu gucken, ob es Eisenoxidstifte gibt, an denen ich mal lecken kann. Nein, die gibt es nicht. Vielleicht bringt es ja was.
Eisenoxid ist sogar eine verhältnismäßig giftige Geschichte. Ich weiß, man hat früher Leiterbahnen auf Platinen mit einem Eisendreioxid geätzt. Also es ist ein verhältnismäßig gefährliches Zeug.
Dann mach mal schnell alleine weiter, ich muss die Bestellung stornieren.
kurz die Bestellung rausnehmen, ich wollte es trinken. Ja, und dann empfindet man ein Wort, und zwar das Wort wird gedeutet als Thron ohne H. Und jetzt sind wir natürlich wieder, der findige Hörer weiß, wir sind bei Tron.
Tron.
Genau.
Denn hier kommt die Chiffre zum Anfassen.
Genau.
Vorher war sie zum Anhören, jetzt ist sie zum Anfassen.
Genau, jetzt gehen wir nach innen mit der Chiffre. Jetzt genau. Auch weit nach innen. Jetzt werden wir nämlich da gepackt, wo wir von der Folge 1 angepackt wurden, nämlich Tron soll diese Zeichen in die Pyramide geschrieben haben.
Ja, ja.
Und wer wahrscheinlich sonst? War Tom dabei, Tom wurde erwischt, deswegen hat er Hausverbot in der Pyramide.
Ganz genau. Oder der musste vielleicht mal austreten und hat sich die falsche Ecke ausgesucht, wer weiß.
Aber das ist wirklich aus dem Bereich der Fabeln, das wissen wir nicht. Hierzu haben wir keine Bestätigung.
Ich habe nichts Ernsthaftes recherchieren können, was über nachträglich angebrachte Schriftzüge den Grabkammern der Cheops-Pyramide
unterm Thron da jemals war.
Also, es gibt auch keinen Nachweis darüber, dass sie jemals in einem Studio in L.A. mit Tupac einen Song aufgenommen hat. Aber das ist ja nur ganz offensichtlich, nicht wahr? Das
wissen wir jetzt mittlerweile. Wir haben den Song ja auch. Vermutlich. Folge 1 am Ende. Ja, und T-Rex unterstellt Ian und Tom, und das ist sehr interessant, ein gemeinsames Spiel zum Nachteil von ihm. Das ist aber nur so ein kurzer Vorwurf, der wirkt gar nicht so lange, der wird nur so mal in den Raum gestellt. Aber es kommt zu einem sehr interessanten Ergebnis. Und zwar, Jesus soll die Kreuzigung überlebt haben. Das ist so ein Schluss, den man da zieht.
Und das wird als ausgemachten Mummenschanz aufgebaut, als Laienschauspiel.
Genau.
Was nebenbei gesagt ein äußerst interessanter Gedanke ist. Auch den, ich bewege mich gerade auf extrem dünnem Eis, das weiß ich. Und ich möchte da auch niemanden überführen. Ich sage lediglich, es ist ein interessanter Gedanke. Wer mich persönlich näher kennt, der weiß, dass ich solchen Theorien immer sehr, sehr gerne nachgehe. Toller Gedanke.
Man muss auch dazu sagen, wir sind hier in einem Hörspiel, dessen Motivation es ist, Verschwörungstheorien zu verwursten. Und da muss man den gewissen Theorien, die es da gibt, manchmal auch ein klein bisschen Raum geben. Auch wenn man sie vielleicht nicht für logisch hält. Aber sie sind natürlich auch geschichtsführend.
Genau. Ich muss an der Stelle nochmal konkretisieren und sagen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin nur jemand, der immer sehr, sehr gerne, gerade bei den großen Ereignissen der Geschichte oder der Mythologie oder der Literatur, immer gerne versucht, das Warum und wie ist es dazu gekommen zu verstehen. Mhm. Und daher möchte ich das einfach wertungsfrei sagen. Ich möchte hier weder jemanden denunzieren noch sonst was. Ich möchte einfach nur sagen, ich finde es einen verdammt interessanten Gedanken.
Das geht mir mit Biografien so, auch wenn wir jetzt gerade kurz mal aus der Folge rausklicken. Mir geht es immer bei Biografien so, wenn jemand sehr berühmt geworden ist, dann interessiert mich immer, wie kam es dazu? Und nicht, weil ich es replizieren oder reproduzieren möchte, sondern einfach, weil ich denke, wo kam dieser Punkt, wo es geknickt ist?
Genau, wann ist es umgefallen?
Wann hat er den Blinker richtig gesetzt und fuhr in die Richtung, wo es dann, wann kam Steve Jobs dazu? Also bei Steve Jobs weiß man es ja genau, aber wann sind diese Leute so an diesem Punkt gekommen, wo es Klick gemacht hat? Das interessiert mich immer in vielen Geschichten, das hier ähnlich. Wir sind wieder ein Stück weiter, man begibt sich raus, es soll eine Lichtshow beginnen. Wir werden jetzt den Rest der Geschichte ein bisschen einkürzen, weil es soll auch noch Gründe geben, sie zu hören. Ich werde es mal ein bisschen zusammenfassen. Was mich gewundert hat, ist, T-Rex fragt Ian, was er von den Pyramiden hält. Und er sagt, sie sind ein Haufen Steine. Und für jemanden, der sonst so viel Deutung in alles gibt, war das für mich ein bisschen neu, dass Ian da diese Pyramiden so in ihrer Art und Weise als Weltwunder so plötzlich so abtut.
Naja, da möchte ich noch mal ganz kurz mit rein, weil auch das kann man ja dem Hörer, können wir den Zuhörern auch noch selbst überlassen, sich das in den Dialogen in der Folge zu erschließen. Aber die Frage ist, was ist an einem Haufen Steine so abwertend? Der große allmächtige Gott, der einst die Berge aufgetürmt hat, diese Berge sind auch nur Haufen aus Steinen.
Das ist, was so kommt. Das ist wir gehen jetzt ein ganzes Stück weiter vor in der Geschichte. Das ist auch die Überlegung, die aufgemacht wird. Aber es wird aufgemacht, ja, die Berge sind halt Steinhaufen von wirklichen Göttern, also von nicht physikalischen Göttern. Und die Pyramiden sind halt Bauwerke, also künstliche Berge von Menschen. Und jetzt wird es schon merkwürdig, aber
klingt komisch.
Komisch. Und und so von möchte gern Göttern, weil der Pharao an sich ist ja auch ein Mensch. Und da dieser Vergleich ist erlaubt, der ist auch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite waren die Ägypter eine Hochkultur und haben viele Regeln aufgestellt, die wir auch heute noch beachten.
Auch das ist ein interessantes Thema in dieser Folge, muss ich sagen.
Ja.
Dann auch hier wird sozusagen, wie sagt Ian so schön, die Ägypter waren die Preußen des Altertums.
Ja.
Ganz witzig, ne? Also sie galten als Ordnungsfanatiker, haben sich irgendwie zweimal am Tag gewaschen und nochmal nachts auch nochmal. Körperbehaarung entfernt, sind Läusen aus dem Weg gegangen, sondern die waren strukturiert, die waren geordnet und wir sind hier wieder beim großen, gütigen Ordner. Das Wort Gott, ne? Auch hier wird uns so, da finde ich, die ganze Folge steckt so voller so kleiner Analogien, wo immer kleine Bemerkungen kommen und später wieder aufgegriffen werden, ohne dass das so richtig direkt einem auf die Nase gebunden wird. Was das angeht, das ist eigentlich ganz interessant aufgebaut. Mhm. Und dass sich aber diese alten, diese alten damals in Ägypten erschaffenen Werte eben teilweise auch noch bis heute in unserer Gesellschaft wiederfinden. Auch das ist mir bislang gar nicht so direkt aufgefallen, aber ist auch ein interessanter Gedanke.
Wenn so etwas aber kommt, wenn sich etwas so lange hält als Idee, dann zeigt es, wie erfolgreich der Gedanke war, finde ich. Also wenn du zur Zeit der Pyramiden einen Gedanken hattest an kulturellem Leben und der setzt sich fort bis heute, dann war dein Gedanke sehr gut.
Richtig, abgesehen mal davon, dass wir natürlich nur ein Wimpernschlag in der Geschichte sind bis jetzt. Das heißt, über erfolgreich und nicht kann die Herr Menschheit, glaube ich, noch sehr, sehr lange nicht sprechen. Aber das alles ist ja relativ.
Ich will noch auf eine ganz kurze Sache, und zwar zum Ende der Folge. Es gibt noch einen schönen Auftritt, der wird durch die rote Gefahr gebracht, nämlich durch Margot. Es gibt einen Auftritt, Margot taucht auf. Und sie sagt, sie hätte auf T-Rex gewartet. Natürlich, auch sie ist ja eine der allwissenden Figuren in diesem Thema.
Das ist übrigens tatsächlich auch was in der Folge so oft ist. Ne? Also überall, hinter jeder Ecke steht, irgendjemand hat auf T-Rex gewartet.
Ja, also der hat quasi, irgendjemand muss sein Ticket geleakt haben, wie wir heute sagen.
Ja, ja, genau.
Und überall haben die sich aufgestellt und kannten seine Reiseroute. Dann gibt's noch kommt noch ein Blick in die 500-Milliarden-Folge, die ich heute auch schon mal erwähnt habe. Und ich würde sagen, wir verraten die Schlusssequenz jetzt nicht weiter.
Nein, um Gottes Willen.
Weil die sehr interessant ist und die ist auch sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja, die ist sehr ungewöhnlich und steckt allerdings auch nochmal voller interessanter Gedanken. Also es ist tatsächlich eine Folge der interessanten Gedanken.
Ja, die mag ich auch. Aber jetzt kommen wir zu unserem, eigentlich auf den Punkt, auf den ich heute auch schon gefreut habe. Wir kommen mal zur Bewertung. Ich habe mich schwer getan mit der Bewertung.
Ich auch. Verdammt. Oh. Na, gucken wir mal.
Diese Gemeinsamkeiten. Möchtest du oder soll ich? Oder? Also ich würde erstmal sagen, ich würde gern.
Du willst erstmal loswerden, was du dir erschlossen hast.
Nee. Ich habe ja immer meine. Also ist ja mal viel los in meinem Kopf. Und wenn ich so eine Folge hinter mir habe, dann bin ich froh, wenn ich die Seiten runtergeschrieben habe. Und dann habe ich so eine Alliterationsschraube bei mir, die sich immer fester anzieht.
So.
Das haben wir in den letzten Folgen festgestellt, habe ich ja kultiviert. Und diesmal war es bei mir, natürlich war jetzt eine Pyramidenfolge, ist natürlich P. Und bei mir war sofort im Kopf Paradebeispiel einer pyramidial-psychischen Personenposse.
Tja.
Steht da wirklich.
Ich hätte es ein antiquarisch-ägyptisches Archiv archaischer Ansichten genannt, aber.
Auch schön. Auch schön. Ich sehe, du springst auf den Zug, finde ich sehr schön. Nein, also meine Bewertung ist, und vielleicht sind wir da, muss man sehen. Also ich bin bei 3 von 5.
Ich bin am Ende doch noch bei einer 4 von 5 gelandet.
Okay.
Also ein kleiner Unterschied ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit der 3 von 5 gespielt habe.
Ich sag mal, warum ich 3 von 5, weil dann kannst du die deutlich positivere Endnote bringen. Das wäre nämlich schön, vielleicht ist es dann positiver, wie die Folge endet. Also bei mir war es so, ich fand die Lese-Geschichtswechsel-Variante war mir manchmal zu gewollt. Also weder passte die Geschichte gut auf die Realhandlung, also nicht immer. Die passte mal gut, mal nicht. Trotzdem fand ich es schön gelesen. Ja, da war ich sehr ambivalent unterwegs. Gut gelesen, nicht gut eingepasst. So, da war ich so mittig drin. Ich mochte auch diesen Wechsel nicht so. Also mir sind entweder eindeutige Handlungsfolgen lieber oder eindeutig mystische Folgen. Aber dieser Mix war nicht so schön. Die Parallelerzählung funktioniert nicht so ganz. Und das Ende, worüber wir jetzt nicht, ich habe jetzt da einen Namen stehen, deswegen sage ich ihn nicht, das Ende ist mir zu sehr Meta. Du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja.
ING und Löwe?
Ja, ja, schon. Das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen schräg. Ja, also ja, ich gebe es zu. Also denn ich würde das an dieser Stelle mal aufgreifen, denn ich bin völlig deiner Meinung. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr lange hin und her überlegt, als ich die Folge das erste Mal gehört habe. Deswegen habe ich diesmal im Voraus auch überhaupt nichts zu dir gesagt, weil ich hatte dir mal erzählt, dass ich beim ersten Hören fand ich die Folge absolut grandios. Ich bin ja jemand, das habt ihr mittlerweile vielleicht nach 20 Folgen auch festgestellt, der sich manchmal von der Thematik anstecken lässt und wenn er die irgendwie sexy findet, dann finde ich halt auch die Folge geil. Ägyptische Mythologie finde ich total sexy, das finde ich sehr interessant. Und das hat mich beim ersten Mal auch wirklich eingesammelt und wirklich so ein bisschen, weil die Stimmung eben gerade am Anfang im Intro gut eingesetzt ist, dass man, also man, oder gut dargestellt ist, man wird sozusagen in die Geschichten von Tausend und einer Nacht stimmungstechnisch ein bisschen reingezogen. Nur hat sich das allerdings ein bisschen geändert, als ich die Folge jetzt ein zweites und ein drittes Mal gehört habe, weil da wurde es dann nämlich leider insgesamt ein kleines bisschen ereignislos. Denn das ist was, was wir im Vorfeld auch schon besprochen haben. In dieser Folge passiert eigentlich gar nicht so viel. Also man macht ein bisschen Sightseeing, Nolo erzählt eine Geschichte und man trifft interessante Leute, mit denen man sich auseinandersetzt. Das war's eigentlich. Na, also wir haben hier schon deutlich actionreichere Folgen besprochen und deswegen muss ich da auch ein bisschen was abziehen. Insgesamt ziehe ich auch deswegen noch etwas ab und das hätte mich eigentlich ebenfalls sogar auf eine schwache 3 gebracht, weil die, also ich finde die Darreichungsform, nämlich Abwechslung, Geschichte erzählen, reale Geschichte nachfolgen lassen, finde ich von der Idee her hervorragend. Leider ist sie nicht gut umgesetzt. Denn ich mag nun auch die Geschichten aus Tausend und einer Nacht sehr gerne. Diese Geschichte wurde meines Erachtens wirklich hart an den eigentlichen Storyplot angepasst und zwar richtig in Würfelchen geknetet, was dieser Geschichte auch ihre Sinnhaftigkeit genommen hat. Denn man sieht den Prinzen, der dann mit dem Vögelchen spricht und an diesem Bäumchen verweilt und in solchen Ozean weint und du denkst dir so, Moment, das ergibt, das, wo ist denn hier meine Geschichte hin? Ja, die ist weg. Das muss leider ein bisschen Abzug geben und damit wäre ich auch bei den 3 Punkten gelandet, wenn nicht so viele interessante Ideen in dieser Folge gesteckt hätten. Und die haben es mir dann doch wieder nach ein bisschen Auf und Ab, haben es mir dann doch wieder auf 4 Punkte aufgewertet. Denn die Ideen finde ich wirklich äußerst interessant. Ja, hört rein, auch am Ende, da ist für jeden irgendwas dabei. Verschwörung hin, Verschwörung her, interessanter Gedanke auf jeden Fall.
Okay, damit kann ich gut leben. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Die Pyramidenfolge ist durch. Wir haben das Jahr 2025 begrüßt. Wir würden gern in dem Schwung weitermachen und ihr habt mit uns noch jetzt 80 Folgen vor euch, die wir weiter durchackern werden und wir würden uns freuen, wenn unsere Hörergemeinschaft wächst, wenn ihr uns auf Instagram schreibt, wenn ihr unsere Beiträge liked, wenn ihr uns beobachtet, folgt, da würden wir uns sehr drüber freuen.
Nebenbei gesagt, wo wir gerade wir sind im neuen Jahr angekommen, da soll man sich ja auch gute Vorsätze setzen. Wir träumen davon, und wir rechnen aber damit, dass das wahrscheinlich nicht eintreten wird. Aber wir träumen ja davon, dass uns irgendwann mal die Möglichkeit gegeben wird, diesen Podcast einmal als Live-Darbietung auszuführen. An dieser Stelle könnt natürlich nur ihr uns helfen, indem ihr das unterstützt, uns verbessert, uns Kritik gibt, auf das wir immer besser werden würden. Und hier an dieser Stelle zu Folge 20 sei das mal gesagt, das wäre echt der Knaller. Ich wäre hundsnervös.
Ich auch.
Glaube ich. Also ich meine, ich habe Bühnenerfahrung, aber also, ja, doch, ich wäre wirklich nervös, aber ich fände es auch wirklich ultra genial.
Ich hätte so Bock auf da könnte ich mir so eine Wohnzimmer-Bühnenatmosphäre, so mit 30 bis 50 Leuten im Publikum.
Wir würden sogar das Catering stellen, glaube ich.
Ja, ein bisschen was würden wir schon hinstellen, auf jeden Fall, ja. Doch. Doch, wir würden was machen.
Naja, aber macht was draus.
Genau, macht was draus. Überlegt euch diesen Gedanken.
Bis dahin fließt noch viel Wasser den Nil runter.
Ja. Und genau mit diesem Flachen sind wir heute draußen. Es war sehr schön. Ich danke dir, Dirk. Es war wie immer sehr schön. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit der Folge Jack the Ripper.